haben wir ja heute auch im Endeffekt Krisen in der Gesellschaft und die kommen so zum Ausdruck. Ich bin auch nicht dafür, dass man irgendwie Antisemitismus da damit bekämpfen kann, dass man kann sagen, die Phänomene bekämpft, sondern also das ist halt ein Ausdruck von verschiedenen Krisen in der Gesellschaft. Man muss diese Krisen bekämpfen. Und dann sind diese Leute auch nicht mehr, haben keinen Anlass mehr, in diese Mottenkiste von antisemitischen Vorstellungen zu greifen.
Ich bin mir nicht sicher, weil das auch so sehr mit diesen Verschwörungstheorien verbunden ist.
Ja, aber warum haben wir die?
Rausbekommen.
Ja, aber die bleiben auch immer. Die kann man nicht verbieten. Die kann man auch nicht bekämpfen mit irgendwelchen Strafen, was auch immer. Die sind über Jahrhunderte in Teil unserer Kultur. Und man kann nur die Verfolgung und die, man könnte sagen, die negativen Auswirkungen für die Juden heute irgendwie versuchen einzugrenzen, aber die Ideen bleiben, weil die nämlich Teil unserer Kultur ist, also der christlichen, Teil der Identität sogar. Insofern, das kriegen wir nicht raus. Da können wir noch so viel Aufklärung machen, was auch immer. Das bleibt, das ist Teil unserer Kultur.
Aber was
und
macht
da kann man,
damit sich das nicht immer wiederholt?
Ich glaube nicht, dass man da was dagegen machen kann. Weil ich sehe es bei meinen Studenten. Wenn ich die nicht Schule und nicht sozusagen, man kann natürlich durch Education, also ne, Bildung kann man alles möglich versuchen, aber das steckt so tief drin. Es ist so ein Kaleidoskop von verschiedenen Vorstellungen, die ja, also auch bei Leuten einfach drin sind, wo man sagen kann, woher haben die das? Die sind irgendwie 20 Jahre alt und reden so wie ihre Großeltern. Woher kommt das?
Das versuchen wir rauszufinden.
Das war ein Auszug aus einem Gespräch mit der Historikerin Eva Haverkamp-Rott, Professorin für mittelalterliche jüdische Geschichte und Kultur an der LMU München. Ist unsere christliche Kultur unweigerlich mit Antisemitismus verbunden? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Verschwörungsmythen, Hintergründe und Folgen.
Es hat nicht erst mit Kassel-Halle und Hanau angefangen.
Verschwörungsmythen beeinflussen die gesamte Weltsicht von Menschen, schaffen Feindbilder und führen im Extremfall sogar zu Attentaten. Die BRDW widmet sich ihnen in 4 lose miteinander verbundenen Podcast-Folgen. Im Detail geht es um die Vorstellung von mächtigen Geheimbünden.
Und dann kann man sich in einer geheimen Versammlung der Illuminaten wieder treffen.
Da hat das begonnen auch. Da hat man dann von einer jüdisch-freimaurischen Weltverschwörung gesprochen. Und die Nationalsozialisten haben diesen Typus der Weltverschwörung übernommen.
Antisemitismus.
Der Antisemitismus verband sich verstärkt mit Nationalismus, Verschwörungstheorien.
Hass und Hetze.
Vieles ist davon antisemitisch geprägt. Vieles ist sexistisch geprägt. Manches ist ausländerfeindlich.
Hass und Hetze trägt einen Namen. Es ist die AfD, meine Damen und Herren.
Sowie Klimawandelleugnung.
Ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die aufgrund der tagtäglichen Indoktrination wirklich daran glauben, dass uns eine Klimakatastrophe ereilt.
Und der häufigen Diskreditierung und Bagatellisierung von Klimaaktivismus.
Wir greifen als letzte Generation zu drastischen Mitteln, weil die Lage, in der wir sind, drastisch ist.
Mein Name ist Laura Räuber, ich bin in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften für die Podcasts zuständig und meine Kollegin Ruth Zapf und ich haben mit Expertinnen und Experten gesprochen, um Verschwörungsmythen auf die Spur zu kommen. Die einzelnen Folgen sind lose miteinander verbunden. Deshalb empfiehlt es sich, sie in der richtigen Reihenfolge zu hören. Das hier ist Folge 2 zu Antisemitismus. In der letzten Folge ging es unter anderem um den versuchten Putsch von Heinrich dem 13. Prinz Reuß und seinen Mitverschwörern aus der Reichsbürgerszene. Dieser Geheimbund war auch Thema in der Aktuellen Stunde im Deutschen Bundestag. Dr. Irene Mihalic von Bündnis 90 Die Grünen gab dort am 14. Dezember 2022 Aufschluss über eine komplexe Gemengelage, die uns auch in diesem Podcast beschäftigt. Sie sagte über Prinz Reuß und seine Verbündeten:
Reichsbürger sind eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Sie sind im mehrfachen Wortsinne Feinde der Verfassung. Sie verfolgen eine durch und durch staatsfeindliche Ideologie, die im Kern antisemitisch, revisionistisch und auch antiamerikanisch ist. Hinter der bizarren Idee, Deutschland sei nicht souverän, steckt die krude Vorstellung, dass Eliten in den USA das alles irgendwie steuern würden. Und wenn man diese Zwiebel weiterschält, kommt man schnell zur sogenannten jüdischen Weltverschwörung. Und es mag vielleicht verrückt klingen, wenn QAnon-Anhänger vom Deep State faseln und sich selbst in einer Allianz der Guten sehen. Doch was diese Erzählungen so wahnsinnig bedrohlich macht, meine Damen und Herren, ist ihre Anschlussfähigkeit bis weit in die Mitte unserer Gesellschaft. Und deshalb ist es gefährlich.
QAnon, Deep State, Corona-Proteste, Reichsbürger. Es ist gar nicht so einfach, hier den Überblick zu wahren, weil innerhalb von Verschwörungserzählungen so viele Dinge miteinander verbunden sind. Allen Verschwörungserzählungen ist aber gemein, dass sie früher oder später mehr oder weniger deutlich antisemitisch sind. Deshalb geht es in dieser Folge um Antisemitismus.
Laut International Holocaust Remembrance Alliance ist Antisemitismus eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort und Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen von Antisemitismus. Wir fragen deshalb, wo kommt Antisemitismus eigentlich her?
Bei historischem Antisemitismus denkt man wohl als erstes an die NS-Zeit. In Wahrheit ist er aber, natürlich noch nicht in dieser Begrifflichkeit, viel älter. Beginnen wir deshalb ganz am Anfang, in der Antike. Es wird sich schnell zeigen, wie viele direkte Bezüge der historische Antisemitismus zur Gegenwart aufweist.
Der Antisemitismus entstand nicht erst mit einer Abgrenzung von Christentum und Judentum, so die Historikerin Eva Haverkamp-Rott.
Das erste Aufkommen von Antisemitismus war eben nicht erst mit dem Christentum, sondern geschah in Alexandria und auch in Ägypten. Bereits 300 vor Christus spricht man von einem Judentum, was menschenverachtend sei, was in dem Sinne die Menschen hassen würde, eine eigene Gruppe bildet, aber die halt nur nach innen gerichtet ist und nach außen gegenüber Menschen Hass erfüllt sei und daher eben auch diesen Menschen, allgemein Menschen, Unrecht, also Böses will.
Direkt nachvollziehen lässt sich die antijüdische Haltung in der Antike auch durch Einträge im Thesaurus Linguae Latinae, einem Lateinwörterbuch, das an der BADW entsteht.
Wir möchten die Entwicklung von Antisemitismus in der römischen Antike anhand von einigen Wörterbucheinträgen kurz darstellen.
Das sagt Dr. Adam Gittner vom Thesaurus Linguae Latinae.
Bei so einer Aufgabe denkt man vielleicht nicht als erstes an ein Wörterbuch, sondern an eine Enzyklopädie. Aber Thesaurus Linguae Latinae ist ein ganz besonderes Wörterbuch. Er umfasst die ganze Latinität von seinem Anfang etwa 600 vor Christus bis 600 nach Christus, also mehr als 1000 Jahre an sprachlicher und kultureller Entwicklung. Und für jedes lateinische Wort zitieren wir in der Regel alle Belege für dieses Wort, soweit sie existieren. Das macht den Thesaurus eigentlich zu einem guten und sehr empfindlichen Instrument, mit dem man anhand bestimmter Wörter die Temperatur oder das Fieber des antiken Antisemitismus messen kann.
Und was kann man anhand der Wörterbucheinträge erkennen?
Innerhalb unseres Zeitraums merkt man vor allem einen starken Unterschied zwischen dem heidnischen und christlichen Antisemitismus. Der erste ist sehr stark auf kulturelle und religiöse Unterschiede fixiert. Der Jude wird dargestellt als der Andere, neben anderen Fremden in Rom, wie zum Beispiel dem Griechen oder dem Syrer, zu denen bestimmte Stereotypen bestehen. Der letztere, der christliche, ist hingegen viel stärker von Theologie geprägt.
Zunächst also beispielhaft zum heidnischen Antisemitismus.
Ich denke zum Beispiel an das Wort Sabbata aus hebräischem Schabbat für den wöchentlichen Ruhetag. Die Römer fanden es erstaunlich, dass die Juden so oft, jeden siebten Tag, nicht gearbeitet haben. Die Römer hatten übrigens einen neuntägigen Zyklus von Markttagen. Faulheit ist wegen dieses Brauchs zu einem jüdischen Stereotyp unter den Römern geworden.
Oder?
Rekutitis, wörtlich zurückgefleischt in Bezug auf die Beschneidung des männlichen Geschlechtsteils. Das Wort kommt 6-mal in der ganzen Latinität vor, 5-mal in herabwürdigenden Kontexten über Juden.
Und dann der Übergang zum christlichen Antisemitismus.
Wir können jetzt mit dem Verb judaizo, sich wie ein Jude verhalten, judaisieren, zum christlichen Antisemitismus übergehen. Interessanterweise wird das Wort auf bekennende Juden meistens nicht verwendet, sondern vor allem auf diejenigen, meistens Christen, die sich irgendwie zu nah an das Judentum annähern, zumindest aus der Perspektive des Sprechers. Das Wort zeigt dabei den Versuch, die Grenzen zwischen Judentum und Christentum stärker abzustecken und auch eine interne christliche Debatte darüber, was als zu jüdisch gilt. Denn das Christentum hat viel vom Judentum übernommen. Vielleicht kann man sogar von kultureller Aneignung sprechen und auch natürlich viel umgedeutet und Neues eingeführt. Die Reibung und die Ängste vor diesem Prozess von Entwicklung und Differenzierung werden anhand dieses Worts gut ersichtlich. Es ist immerhin meistens klar, dass Judaizare etwas Falsches oder Böses ist.
Jüdinnen und Juden, so wird hier deutlich, lebten bereits in der Antike mitten in der Gesellschaft, waren aber eben anders als die Mehrheit, wollten es auch sein und ihre eigenen Bräuche leben. Die antiken Juden missionierten zwar nicht, so der Judaist Peter Schäfer in seiner kurzen Geschichte des Antisemitismus, und echte Übertritte inklusive Beschneidung waren zunächst noch selten, aber in gebildeten römischen Kreisen waren die jüdische Gottesvorstellung und Lebensweise durchaus attraktiv. Vielleicht ja auch ein wenig wegen des Schabbats im Sinne der Work-Life-Balance. Dem musste der römische Staat entgegenwirken, durch Vertreibungen oder auch eine Sondersteuer für Juden, die natürlich auch Konvertiten zu zahlen hatten. Diese aus der Antike stammende Judenfeindlichkeit setzte sich im Mittelalter fort. Eva Haverkamp-Rott:
Antisemitismus beginnt in dem Augenblick, in dem die Juden als eine ethnische Gruppe mit eigenen religiösen und kulturellen Gewohnheiten, Ansprüchen, Gebräuchen wahrgenommen werden. Das ist ein Zitat aus einem sehr empfehlenswerten Buch von Peter Schäfer, und das fasst Antisemitismus eigentlich sehr gut zusammen, das gesamte Buch. Was noch dazu erwähnenswert wäre, dass mit Antisemitismus alle Formen von Judenhass und Judenfeindschaft von den Anfängen bis heute definiert werden kann. Ich betone kann, weil es natürlich auch noch andere Begriffe gibt, wie zum Beispiel eben Antijudaismus und vor allen Dingen auch Rassismus. Für das Mittelalter, aber eben auch für die Zeit vor dem Mittelalter, wie auch für die Zeit nach dem Mittelalter, kann man diese Begrifflichkeiten eigentlich nicht wirklich alleinig einsetzen. Also man kann nicht sagen, im Mittelalter gab es nur Antijudaismus, sondern im Mittelalter gab es eben auch einen rassisch begründeten Antisemitismus. Antijudaismus versteht man eigentlich als Judenhass mit einer stärker religiösen Akzentuierung. Und Antisemitismus versteht man mit einer stärker gesellschaftlichen Akzentuierung. Aber Antijudaismus wird nicht abgelöst durch den Antisemitismus in der Neuzeit, sondern beide Phänomene bleiben eigentlich durchgehend vorhanden bis heute, würde ich sagen.
Wenn wir in diesem Podcast also von Antisemitismus sprechen, hat das immer eine gewisse Unschärfe, weil es einerseits eine stärker religiös geprägte Judenfeindlichkeit gibt, andererseits eine rassistische. Doch auch der christliche Antijudaismus kann starke antisemitische Züge haben, denn er ist
eine Gedankenwelt, Ideenwelt, die vor allen Dingen gegen die Religion gerichtet ist, die jüdische Religion gerichtet ist. Dieser Antijudaismus ist auch nicht zu trennen von den Vorstellungen, dass Juden als Angehörige einer Religion bestimmte Charaktereigenschaften haben und diese, auch wenn sie die Religion verlassen sollten, nicht verlieren.
Der rassistisch geprägte Antisemitismus der Nationalsozialisten bezieht sich dagegen in Teilen auch auf religiöse Vorstellungen.
Einige beispielhafte Einblicke in den Umgang mit dem Judentum im Mittelalter und das Ausmaß an Antisemitismus gibt das BADW-Projekt Repertorium Geschichtsquellen des Mittelalters, dass rund 6000 Texte aus dem Mittelalter vom 8. bis zum frühen 16. Jahrhundert digital verzeichnet. Der Wissenschaftler Dr. Roman Deutinger konnte bei der Schlagwortsuche Juden einige Tendenzen aus den Resultaten ablesen.
Ruft man das Schlagwort Juden auf, dann erhält man ungefähr 60 Treffer. Das Thema ist damit in den mittelalterlichen Texten nicht sonderlich prominent. Zum Thema Heiligenverehrung beispielsweise gibt es mehr als 10-mal so viele Einträge in der Datenbank. Aber es ist auch nicht ganz nebensächlich, denn ähnlich viele Treffer haben auch Schlagworte wie Humanismus, Kreuzzug oder Klosterreform. Unter dem Schlagwort Juden sind ganz verschiedenartige Texte vereinigt. Teils handelt es sich um die Schriften jüdischer Gelehrter aus dem Mittelalter, teils um Rechtsvorschriften, wie man mit Juden umzugehen hat. Es gibt auch theologische Abhandlungen, die versuchen, die Überlegenheit des Christentums gegenüber dem Judentum argumentativ zu beweisen.
Da sind wir also wieder beim christlichen Antisemitismus.
Es gibt, wenn auch relativ wenig, direkte antijüdische Polemik, vor allem aus dem späten Mittelalter. Und es gibt eine Reihe von Berichten über Judenpogrome, von Breslau über Frankfurt am Main und Rothenburg ob der Tauber bis Passau und Deckendorf. Teilweise kommen auch die Opfer solcher Pogrome selber zu Wort, denn es gibt mehrere hebräische Berichte über die Judenverfolgungen im 12. Jahrhundert im Zusammenhang mit den Kreuzzügen oder eine Darstellung der Ermordung von mehr als 200 Juden in Wien 1421 auf Jiddisch. Die Texte, die man aus dem mittelalterlichen Deutschland über die Juden hat, sind also in den wenigsten Fällen selber antisemitisch ausgerichtet. Aber sie bezeugen, dass Judenfeindlichkeit zumindest in der zweiten Hälfte des Mittelalters doch ein weit verbreitetes Phänomen war und unter bestimmten Umständen auch zu Gewalttaten geführt hat.
Im späten Mittelalter mehren sich also Quellen, die einen immer weiter grassierenden Antisemitismus bezeugen. Besonders präsent ist im christlich geprägten Mittelalter der Antijudaismus, der sich gegen die Juden als Religionsgemeinschaft richtet. So auch in einer Schrift, die Gegenstand eines weiteren Forschungsprojekts der BADW ist, dem österreichischen Bibelübersetzer Gottes Wort Deutsch. Dort wird die Bibelübersetzung eines anonymen österreichischen Autors ediert, die noch vor der Martin Luthers entstanden ist. Im Evangelienwerk dieser Übersetzung zeigt sich eine klar judenfeindliche Haltung, wie Teamleiterin Dr. Angela Vetter betont.
Das Evangelienwerk zeigt in den Auslegungen und Kommentaren zu den übersetzten Texten eine stark antijudaistische Haltung. Und wo es möglich ist, auf den Irrglauben der sogenannten Posen und falschen Juden zu verweisen, tut es der Bibelübersetzer auch. Dabei nutzt er stereotype Vorwürfe wie die Juden seien sehenden Auges blind für die offenkundigen Zeichen der Heilsgeschichte oder auch aufgrund ihrer Hartherzigkeit unfähig, die Botschaft Christi zu verstehen. Auch in den weiteren Werken des österreichischen Bibelübersetzers wird diese feindliche Haltung offenkundig in den kommentierten Übersetzungen von Teilen des Alten Testaments, dem sogenannten alttestamentlichen Werk, insbesondere aber in den drei antijüdischen Traktaten von der Judenirrsal, von den Festen der Juden und Christen sowie einer Übersetzung der Disputatio contra Judaeus. Und damit reiht sich der österreichische Bibelübersetzer in die Tradition der christlichen Judenfeindschaft ein, die im Laufe des 14. Jahrhunderts ein zuvor ungekanntes Ausmaß erlangt.
Die hartherzigen, unmenschlichen Juden sollen also unfähig sein, sich für das wahre christliche Heilsversprechen zu öffnen.
Hinzu kommen allerlei mittelalterliche Verschwörungsmythen. Da wäre zum Beispiel der Mythos vom Ritualmord oder Blutopfer durch Juden. Dem zugrunde liegt die Vorstellung,
dass Juden für den Tod Christi verantwortlich seien. Wie weit sie da tatsächlich verantwortlich sind, das gehört jetzt nicht dazu. Das ist sowieso absurd. Aber de facto ist das die Grundlage, ist diese Vorstellung, dass sie verantwortlich sind für die Ermordung Gottes, kann man sagen. Diese Grundvorstellung zieht sich durch von dem Beginn des Christentums bis heute. Und diese Grundvorstellung hat einiges dann auch zur Folge, nämlich eben die Beschuldigung, dass sie nicht nur Christus ermordet haben, sondern dass sie auch fähig sind oder dass sie auch willens sind oder sogar weitergehend, dass es Teil ihrer Religion sei, diese Ermordung immer wieder zu wiederholen. Das heißt, die Vorstellung, dass Juden einen Ritualmord begehen, hat damit zu tun, dass man ihnen unterstellt, dass sie in der Imitatio Christi, also in der Nachahmung der Kreuzigung Christi, regelmäßig einmal im Jahr oder sozusagen in bestimmten Abständen diese Kreuzigung wiederholen wollen als Teil ihrer Religion. Das heißt, es wird ihnen unterstellt, dass ein zentraler Aspekt ihrer Religion die Ermordung eines Christen sei. in der dann auch Stellvertretung für Jesus Christus. Und so entstand vor allen Dingen ab der Mitte des 12. Jahrhunderts eine Ritualmordvorstellung, die immer wiederholt wurde und dann auch angepasst wurde.
Meistens war das Opfer in dieser Vorstellung ein Kind, das nicht nur getötet, sondern in einer Art Beschneidung so verletzt wurde, dass aus dem Glied des Knaben Blut für rituelle Zwecke gewonnen werden konnte, zum Beispiel für Pessach oder für die Heilung von Krankheiten.
Wie furchtbar die Auswirkungen dieses spezifischen Verschwörungsmythos sein konnten, zeigt beispielhaft eine Urkunde Kaiser Friedrichs II. Aus dem Jahr 1236, die sich mit dem sogenannten Ritualmord von Fulda beschäftigt. Nachdem 1235 in Fulda angeblich 2 Juden 5 Söhne eines Müllers getötet und anschließend, um alle Spuren zu verwischen, dessen Haus angezündet hatten, ermordeten die dortigen Bürger in einer Racheaktion mehr als 30 Juden. Der Zweck dieses vermeintlichen Kindermordes durch die Juden war laut historiografischen Quellen die Nutzung des Blutes der Toten für rituelle Handlungen. Man brachte die toten Kinder vor den Kaiser nach Hagenau, um Vergeltung dieser Tat von oberster Stelle zu fordern.
Und wie reagierte der Kaiser?
Die Reaktion Friedrichs II. Ist wirklich bemerkenswert. Maximilian Lang und Dr. Des Katharina Meister aus dem BRDW-Projekt Herausgabe der Urkunden Kaiser Friedrichs II. Erläutern.
Um den Vorfall in Fulda aufzuklären, habe der Kaiser bedeutende geistliche und weltliche Würdenträger an seinem Hof versammelt, um mit ihnen über den Ritualmordvorwurf zu beraten. Da unter diesen keine Einigung erreicht werden konnte, beschloss der Kaiser, die Urteilsfindung denjenigen zu überlassen, qui judei fuerant et conversi ad cultum fidei Christiane, also zum Christentum konvertierte Juden, da sie in den jüdischen Schriften und der jüdischen Religionsausübung bewandert seien. Die Urkunde berichtet sogar davon, dass Friedrich II. Jüdische Konvertiten von anderen europäischen Königshöfen konsultiert habe, um die Bedeutung des menschlichen Blutes in der jüdischen Glaubensausübung untersuchen zu lassen.
Diese kamen zur Feststellung, dass weder im Alten noch im Neuen Testament vermerkt sei, dass die Juden gierig nach menschlichem Blut seien. Compertum non est in testamento veteri vel in novo judeus avidos esse humani sanguinis hauriendi. Infolge dieser Ausführungen spricht der Kaiser gemeinsam mit den Fürsten die Juden von dem Ritualmordvorwurf frei.
Eine unerwartet rationale Entscheidung des Kaisers. Alles andere als rational ist dagegen der Mythos vom Hostienfrevel, der den vom Kinderblut oder Ritualmord noch erweitert. Eva Haverkamp-Rott.
Eine weitere Weiterentwicklung von dieser Vorstellung von Ritualmord und Blutmord oder Blutbeschuldigung ist die Hostienfrevel-Beschuldigung. Das hat zu tun mit der Transsubstantiationslehre, also der Lehre, die dann eben auch zu einem Dogma wurde, ungefähr Mitte des 13. Jahrhunderts spätestens, wonach eben in der Wandlung aus dem Wasser das Blut Christi und aus der Hostie das der Leib Christi wird. Diese Vorstellung, die sicherlich unter Christen auch, man könnte sagen, sehr kritisch gesehen war, also auch nicht unbedingt so anerkannt war, hat jetzt dazu geführt, dass man die Vorstellung, wonach Juden einen Christus, also sozusagen ein Kind in Form von oder als Imitatio von Christus nochmal neu jedes Mal töten, dass sie das halt jetzt nicht mehr notwendig haben, sondern statt eines Kindes würden sie jetzt eine Hostie nehmen.
Diese Hostie sollen sie dann stellvertretend, zum Beispiel mit Dornen oder Meißeln, gemartert haben.
Das Problem natürlich all dieser Vorstellungen ist, dass sie keine Vorstellungen blieben, sondern dass sie Auslöser waren für viele verschiedene Formen von Verfolgung und Ausgrenzung und auch Ermordung.
Dass diese christlichen Vorstellungen des Mittelalters nicht einfach in einer Gedankenwelt verhaftet bleiben, sondern zu realen Auswirkungen wie Pogromen oder Attentaten führen, hat sich leider bis heute nicht geändert. Genau dieses Motiv vom Kinderblut ist in die QAnon-Bewegung eingegangen.
Es wurde bereits erzählt, dass Juden christliche Kinder entführen, um mit ihrem Blut Magie zu treiben und Brot zu backen. Und in der heutigen Version dieser Erzählung geht es eben nicht um Brot, sondern geht es darum, aus dem Blut der Kinder das sogenannte Adrenochrom zu gewinnen. Es wird erzählt, dass mit diesem sogenannten Adrenochrom die geheime Elite ewig jung bleiben kann.
Das sagt die Verschwörungsexpertin Julia Silberberger in unserem Podcast »Was verbirgt sich hinter QAnon?« Und weiter?
Als Xavier Naidoo im Frühjahr 2020 in die Kamera geweint hat, dass Kinder in Tunneln gefangen gehalten werden von einer geheimen internationalen Kinderhändlering-Elite aus Hollywood-Schauspielern, Politikern und Wirtschaftsbossen, hat er hier keine neue Verschwörungserzählung verbreitet, sondern Adrenochrom ist vielmehr die Weiterführung von Pizzagate. Unter diesem Hashtag verbreiteten sich im Januar 2016 Nachrichten, dass angeblich Kinder in einem Keller einer Pizzeria in Washington gefangen gehalten werden. Edgar M. Welch, ein Aktivist, fühlte sich daraufhin berufen, diese Pizzeria mit der Waffe zu erstürmen, um diese Kinder aus dem Keller zu befreien.
Der Übergang von Verschwörungsglauben zu realen Gewaltakten, wie eben bewaffnet in eine Pizzeria zu laufen, wird uns auch noch am Ende dieser Folge und insbesondere in der nächsten zu Hass und Hetze beschäftigen.
Der Verein CEMAS befasst sich interdisziplinär mit Verschwörungsideologien, Antisemitismus und Rechtsextremismus. In seinem Report Quo Vadis zur Verbreitung von QAnon im deutschsprachigen Raum aus dem Jahr 2022 berichtet er über insgesamt ca. 115 verschiedene QAnon-Kanäle mit mehr als 1000 Abonnentinnen und Abonnenten auf dem Messenger-Dienst Telegram. 6 davon haben über 100.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Neben den USA scheint der deutschsprachige Raum die größte QAnon-Szene zu bilden. Seit den Corona-Demonstrationen ist in Deutschland außerdem eine Vermischung der QAnon- und der Reichsbürgerszene erkennbar. Julia Silberberger?
Narrative, dass unsere Regierung von innen heraus von geheimen Mächten gelenkt wird, sind auch in Deutschland keine neue Erzählung. Reichsbürgerideologien verbreiten sich bereits seit Jahren innerhalb unserer Bevölkerung. Zu diesen Reichsideologien gesellt sich nun auf unseren Demonstrationen auch das QAnon-Gedankengut aus den USA und trifft hier auf sehr fruchtbaren Boden. Die Mythen der QAnon-Bewegung fanden sich hierzulande zuerst nur in rechten und rechtsradikalen Gruppen, haben aber durch die Corona-Demonstrationen den verstärkten Zulauf erfahren, den sie gebraucht haben, um in der Mitte der Gesellschaft endgültig anzukommen.
Die ganze Podcast-Folge mit Julia Silberberger zu QAnon, auch zur Frage, wie man Angehörige oder Freunde wieder aus dem Verschwörungsglauben herausbekommen kann, gibt es in unserer Mediathek.
Der vermeintliche Insider Q, der in der QAnon-Bewegung anonym online in kleinen Häppchen die Verschwörungserzählungen streute, erwähnt in seinen kryptischen Botschaften immer wieder die Rothschilds oder den jüdischen Milliardär und Philanthropen George Soros. Der Glaube der Reichsbürger, Deutschland sei kein souveräner Staat, ist anschlussfähig an die typische antisemitische Vorstellung einer geheimen jüdischen Elite. Dass dieser auch Kinder entführen soll, um ihr Blut zu gewinnen, ist nur eine weitere Fortsetzung dieser Vorstellung, die seit dem Mittelalter im Umlauf ist.
Ein weiterer antisemitischer Verschwörungsmythos aus dem Mittelalter, neben Kinderblut oder Hostienfrevel, so Eva Haverkamp-Rott, dreht sich um die sogenannte Judensau. Das antijüdische christliche Bildmotiv findet sich noch heute an zahlreichen Kirchen, etwa am Chorgestühl des Kölner Doms oder an der Stadtkirche Wittenberg. Was hat es damit auf sich und was hat das mit dem Teufel zu tun?
Im Evangelium von Johannes finden wir im 8. Kapitel eine Jesus zugeschriebene Aussage, wonach er die Juden als solche bezeichnet, die ihren Vater im Teufel hätten oder wonach ihr Vater eben nicht Gott sei, sondern der Teufel. Und das ist jetzt keine Aussage, die so singulär ist, sondern wir haben diese Vorstellung, wonach Juden mit dem Teufel im Bunde seien, auch schon früher. Wir haben sie aber auch vor allen Dingen dann bei Luther.
Zu Martin Luther kommen wir noch.
Und zwischendurch haben wir diese Vorstellung der engen Bindung von Juden an den Teufel, vor allen Dingen ab dem 12. Jahrhundert, auch in der Veränderung der Vorstellung über den Teufel und die Judensau-Darstellung, wonach Juden angeblich an den Zitzen einer Sau saugen oder eben auch mit ihr sonst einiges anstellen. Diese Vorstellung und auch Darstellung von Judensau hat sehr viel zu tun mit dieser Vorstellung der engen Bindung an den Teufel, weil nämlich die Sau auch für den Teufel steht.
Und warum dieses Motiv?
Ja, hat zu tun mit der Ablehnung von Schweinefleisch durch die Juden. Das heißt, das, was wir ab dem 13. Jahrhundert im Bereich nördlich der Alpen kennenlernen als Judensau-Darstellung, hat auch, man könnte sagen, Vorläufer bereits in der Antike. Und zwar eben hier die Vorstellung, dass Juden tatsächlich auch ein Schwein verehren, also tatsächlich eben auch ein Schweinegott hätten und nicht nur Schweinefleisch essen, sondern eben auch Schwein in ihrem Tempel opfern würden.
Das Bildmotiv tauchte aktuell in einer Debatte um den Musiker Roger Waters auf. Der ehemalige Pink Floyd-Bassist und Anhänger der BDS-Bewegung ließ bei seinen Konzerten wiederholt ein aufblasbares Schwein mit einem Davidstern über dem Publikum schweben.
BDS, Boykott, Divestment and Sanctions, ist eine transnationale politische Kampagne, die den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren will, um palästinensische Anliegen durchzusetzen. BDS wird als antizionistisch, also gegen den jüdischen Staat gerichtet, aber zum Teil auch antisemitisch eingeordnet. Es ist insgesamt nicht immer einfach, eine Trennlinie zwischen Antizionismus und Antisemitismus zu ziehen.
Auch Roger Waters verteidigte sich, sein fliegendes Schwein sei gegen den israelischen Staat gerichtet, aber nicht antisemitisch. Neben dem Davidstern seien beispielsweise auch ein Kreuz, ein Dollarzeichen oder das Logo des Ölunternehmens Shell aufgezeichnet. Auf Roger Waters und die Debatte um israelbezogenen Antisemitismus kommen wir später in dieser Folge noch einmal zurück.
Ein weiterer mittelalterlicher Verschwörungsmythos, die Brunnenvergiftung. Eva Haverkamp-Rott dazu.
Zur Zeit der Seleukiden, das heißt hellenistisches Ägypten, hat man darüber hinaus auch die Vorstellung entwickelt, dass Juden unrein seien und schreckliche Krankheiten verbreiten würden. Diese Vorstellung taucht dann nochmal auf, verstärkt auf, im 14. Jahrhundert, eben zur Zeit der großen Pest, des Schwarzen Todes, wo Juden der Vorwurf gemacht wird, dass sie die Krankheiten verbreiten der Pest, aber natürlich nicht jetzt einfach per se, sondern da kommt ein neues Element hinzu durch die Brunnenvergiftung. Diese Brunnenvergiftungsanklage beinhaltet eine neue Dimension von Antijudaismus und ich würde auch sagen Antisemitismus, nämlich die Vorstellung, dass Juden jetzt nicht mehr sich damit begnügen, ein Christuskind oder ein Kind zu ermorden, stellvertretend für Christus, sondern dass sie nun Rache nehmen wollen an allen Christen für die Verfolgungen, die sie erlitten haben. Und aus diesem Rachegedanken würden sie in einer Weltverschwörung sich zusammentun und beschlossen haben, dass sie alle Christen töten wollen. Und zwar durch die Vergiftung von Brunnen. Natürlich war das eine neue Dimension, weil hier tatsächlich das erste Mal eine wirkliche Weltverschwörung zum Ausdruck gebracht wird. Und das bewirkte auch, dass Juden im ganzen Reich, in dem damaligen sogenannten Heiligen Römischen Reich, verfolgt wurden.
Juden als Krankheitsverursacher und Profiteure. Auch diese Vorstellung hat sich bis heute gehalten. Das zeigte sich jüngst in der Corona-Pandemie. Bei einer repräsentativen Umfrage im Mai 2020 stimmten 20% der Briten der Aussage, Juden haben den Virus erschaffen, um die Wirtschaft zu ruinieren und finanziell zu profitieren, teilweise bis voll und ganz zu. Ähnliche Muster waren zuvor schon bei Epidemien wie Cholera, Typhus, Schweinegrippe, Ebola, Vogelgrippe oder SARS erkennbar.
Und auch in Bayern sah das in der Hochphase der Corona-Pandemie ganz ähnlich aus. In Die Suche nach dem Schuldigen, Antisemitismus als zentrales Ideologieelement bei den Corona-Protesten, stellen Felix Ballandat, Nikolai Schreiter und Annette Seidel-Apaci fest.
Allein im ersten Halbjahr 2020 registrierte die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern 116 antisemitische Vorfälle. Knapp die Hälfte der Vorfälle hatte einen direkten Bezug zur Corona-Pandemie. Insbesondere Kundgebungen und Demonstrationen von Corona-Leugnerinnen und Corona-Leugnern bildeten dabei Ausgangspunkte für öffentlich und weithin sichtbare antisemitische Äußerungen. Auch der Impfgegnerschaft, die bei den Protesten eine wichtige Rolle spielt, sind antisemitische Züge inhärent. Auf einer Demonstration in München war am 9. Mai 2020 eine Fotomontage zu sehen, auf der Menschen von Uniformierten zwangsgeimpft werden. Ihr Emblem ist einem Davidstern nachempfunden und trägt die Inschrift Zion.
Kindermörder, Brunnenvergifter, Feinde der Menschheit und bald auch Wucherer. Die judenfeindlichen Verschwörungsmythen zementierten sich bereits in der Antike und im Mittelalter und wirken bis heute nach. Als vermeintlicher Freund der Juden trat dagegen im 16. Jahrhundert der Reformator Martin Luther auf. Er hat sich in mehreren Schriften zu den Juden geäußert.
Eine Schrift, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei, scheint auf den ersten Blick oder so wie man es auch vom Titel her denkt, vielleicht positiv gemeint sein gegenüber Juden. De facto entspricht auch diese Schrift, die häufig als Zäsur gegenüber dem Mittelalter hervorgehoben wird, nämlich als Zäsur, wonach man doch mit den Juden freundlich umgehen sollte. Also auch diese Schrift steht ganz in der mittelalterlichen antijüdischen Tradition. Das heißt, auch sogar diese positive Schrift, ganz abgesehen von der dann doch sehr antijüdischen Schrift 20 Jahre später, ist zu kritisieren, zumindest aus unserer Perspektive. Die Hoffnung von, oder die Überzeugung, besser gesagt, von Luther war, dass mit der Reform der Kirche sowie und der Reform eigentlich der christlichen Religion, so wie er sie ja gefordert hat bzw. ausgeformt hat, dass mit dieser Reform eben auch eine eigentlich, man könnte sagen, schon automatische Konversion von Juden einhergeht. Davon war er vollkommen überzeugt. Er dachte, Judentum und das neue Christentum, sozusagen in seiner Ausprägung, wären gar nicht mehr so weit voneinander entfernt.
Das Problem, die meisten Juden wollten nicht zum Christentum konvertieren.
Als diese Konversion dann in Realita nicht eintrat, schwenkte, man könnte sagen, dieser Philosemitismus um zum Antisemitismus und hat dann auch neue Elemente mit hineingeführt, hat eine Vielzahl von alten Elementen, wie wir das aus dem Antijudismus und Antisemitismus früheren Zeiten kennen, mit aufgenommen, hat aber dann eben auch vieles verstärkt, also auch durch die Vorstellung, dass die Synagogen Orte des Teufels sind und vor allen Dingen, dass die Juden in einer Art von Weltverschwörung tatsächlich allen Christen schaden wollen.
Jetzt bediente sich auch Luther judenfeindlicher Stereotype, die er zuvor abgelehnt hatte. Seine Judenfeindlichkeit ist noch stark religiös geprägt, weniger rassistisch. Trotzdem beriefen sich später einige Nationalsozialisten auf seine Schriften. Sein Einfluss oder eine etwaige Kontinuität bis in die NS-Zeit werden bis heute unter Historikerinnen und Historikern diskutiert.
Bei Luther spielt auch die wirtschaftliche Bedrohung der Christen durch die Juden eine Rolle. Diese Erzählung des Wuchers setzt sich im 18. Jahrhundert fort.
Um das 18. Jahrhundert, das Zeitalter der Aufklärung, ging es schon in der letzten Folge. Das war die Hochzeit der Geheimbünde, aber auch einer freier werdenden Wissenschaft. Es war das Zeitalter der Vernunft, es gab aber auch in der Aufklärung Antisemitismus. Wie passt das zusammen? Das sagt uns die Historikerin Barbara Stolberg-Grillinger, korrespondierendes Mitglied der BADW, die wir schon aus der letzten Folge kennen.
Auch im 18. Jahrhundert waren die Juden nach wie vor in Europa in vieler Hinsicht rechtlich Außenseiter. Sie waren von sehr, sehr vielen Erwerbszweigen ausgeschlossen, vom Bürgerrecht ausgeschlossen.
Jüdinnen und Juden durften keine Christen heiraten, keinen Zünften angehören, keine öffentlichen Ämter bekleiden oder Grund und Boden besitzen. Seit dem Mittelalter waren sie deshalb häufig gezwungen, sich auf Handel, Wechselgeschäfte oder Geld- und Pfandleihe zu verlegen. Hieraus entstand einerseits eine kleine, sehr reiche und privilegierte Gruppe jüdischer Großkaufleute, Bankiers und Hofjuden, andererseits eine wachsende Menge völlig recht- und mittelloser jüdischer Unterschichten. Jüdinnen und Juden mussten sich außerdem seit dem Mittelalter durch sichtbare äußere Zeichen wie einen gelben Ring am Mantel oder Hut als Juden zu erkennen geben. Der Judenstern ist also keine Erfindung der Nationalsozialisten.
Sie waren immer nur geduldet und konnten ihren Aufenthaltsstatus in verschiedenen Ländern immer nur vorübergehend erkaufen. Und es gab eben keinen Staat, keine Macht in Europa, die ihnen Zuflucht hätte bieten können. Sie galten nach wie vor aus religiösen Gründen als Sündenböcke, weil sie eben als Christusmörder galten. Es war also nicht so sehr eine biologistische Diskriminierung, sondern eher eine religiöse Diskriminierung.
Die Ausgrenzung durch die christliche Mehrheitsgesellschaft stärkte immerhin das innere Zusammengehörigkeitsgefühl. eine kulturell-religiöse jüdische Identität durch Schulen, Synagogen, koschere Backhäuser oder eigene Friedhöfe war sehr wichtig. Die Überreste solcher jüdischen Gemeinden finden sich noch heute in ganz Bayern, vor allem aber Franken und Schwaben. Die Ad-Hoc-AG Judentum in Bayern in Geschichte und Gegenwart der BADW untersucht diese ab der frühen Neuzeit im Projekt Spurensuche, das Landjudentum im vorindustriellen Bayern.
Im Herrschaftsbereich der Wittelsbacher, den bayerischen Bischofsstädten und den Reichsstädten wurden jüdische Bürgerinnen und Bürger im Spätmittelalter gezielt vertrieben. In der frühen Neuzeit konnten sich besonders und Franken und Schwaben jüdische Landgemeinden ausbilden. Dieses sogenannte Landjudentum im vorindustriellen Bayern ist noch wenig erforscht. Es gibt ehemalige Synagogen, Laubhütten, Schulhäuser, Bäckereien, Metzgereien, die jüdischen Friedhöfe mit jahrhundertelangen Traditionen. Vieles ist verborgen und durch archäologische Forschung zu erschließen. Da gibt es die rituellen Bäder, die Mikwen und die rituellen Deponierungen von Schriften und Ritualien auf den Dachböden der Synagogen, die Genisot. Das sind einmalige Zeugnisse jüdischen Lebens in Bayern, die hier für das 17. bis 19. Jahrhundert rekonstruierbar werden. Bibliophile Schätze aus jüdischen Druckereien in Bayern, religiöse Literatur in Jiddisch und Hebräisch, Kalender, Schulliteratur, Gebetsriemen, Beschneidungswimpel und anderes mehr.
So Professor Dr. Bernd Pevken, Mitglied der BADW und Co-Leiter der Ad-Hoc-AG Judentum in Bayern.
Das Zusammengehörigkeitsgefühl jüdischer Gemeinden und ihre kulturell-religiöse Identität waren im 18. Jahrhundert aber gefährdet. Barbara Stolberg-Grillinger dazu.
Viele Juden suchten sich zu assimilieren, suchten sich der christlichen Mehrheitsgesellschaft anzugleichen. Das war aber zwiespältig für sie, denn sie verloren damit möglicherweise eben auch ihre Autonomierechte, die jüdischen Gemeinden eben traditionell auch zukamen. Also dadurch, dass die Französische Revolution die Juden 1791 mit einem Federstrich zu französischen Bürgern machten, mit allen Rechten und Pflichten, verloren sie gleichzeitig dadurch aber ihren Sonderstatus und ihre religiös-kulturelle Identität.
Gleiche Rechte zu besitzen, bürgerliche Gleichheit, bedeutete also zugleich, jegliche Sonderrechte zu verlieren. Die jüdische Religion sollte von nun an zu einer reinen Privatangelegenheit werden. Unter den Aufklärern galten Jüdinnen und Juden nach wie vor als sittlich verderbt, habgierig und betrügerisch. Neben dem christlichen Antisemitismus, der Anklage als Christusmörder, führte man ihre vermeintliche Verdorbenheit jetzt aber auch auf ihre Lebensumstände zurück. Die lange Zeit, in der sie rechtelos gewesen waren und auf Tätigkeiten angewiesen, die man als nieder- und verachtenswert ansah, wie Geldgeschäfte.
Im 18. Jahrhundert befinden wir uns aber noch im vorindustriellen Zeitalter.
Die damalige Judenfeindschaft war eine ganz andere als dann im 19. Jahrhundert. Hannah Arendt bemerkt im Vorwort ihrer Studie »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft«, dass der Antisemitismus als eine, Zitat, »profane Ideologie des 19. Jahrhunderts« verstanden werden muss, die offensichtlich nicht mit dem religiösen Judenhass gleichgesetzt werden kann. Wie wirkte sich also die Industrialisierung im 19. Jahrhundert auf die Judenfeindschaft aus? Das haben wir Professor Dr. Ulrich Wirwar von der Universität Potsdam gefragt, der zur neuen Geschichte des Antisemitismus forscht und den Unterschied zwischen der traditionellen, religiös begründeten Judenfeindschaft und dem modernen, säkular ausgerichteten Antisemitismus hervorhebt.
Die Entstehung des Antisemitismus ist nach meiner Überzeugung nicht zu begreifen, wenn nicht die fundamentalen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Umwälzungen dieses Jahrhunderts in den Blick genommen werden. In dieses Jahrhundert fiel das, was die große Transformation oder die Verwandlung der Welt genannt wird. Alle Lebensbereiche aller sozialer Klassen waren von diesen Umbrüchen betroffen. Das begann mit einem rasanten Bevölkerungszuwachs, setzte sich fort in den grundlegenden Umbrüchen der Arbeitswelt, infolge der Industrialisierung, mit dem Aufbau großer Fabriken und deren rasant ansteigenden Kapitalbedarf.
Und was hat das mit Antisemitismus zu tun?
Innerhalb von nur 3 Generationen rückten die Juden von einer an den Rand der ständischen Gesellschaft abgedrängten, verachteten religiösen Minderheit in die Mitte der Gesellschaft auf. Sie bildeten am Ende des 19. einen sozial und wirtschaftlich ungemein erfolgreichen Teil der Bevölkerung, der sich gleichwohl durch seine religiösen Traditionen vom Rest der Gesellschaft unterschied. Und Ursache dieses enormen sozialen Aufstiegs der jüdischen Minderheit hing nun genau mit den Prozessen zusammen, die das 19. Jahrhundert geprägt haben. Mit der Ausweitung des Handels erhielt jener Bereich der Wirtschaft zentrale Bedeutung, dem in der vorindustriellen Welt teilweise das Stigma der Unehrlichkeit anhaftete.
Die Rede ist vom Bankensektor.
Seit dem frühen 16. Jahrhundert war es nach kirchlicher Rechtsetzung offiziell verboten, auf geliehenes Geld Zinsen zu verlangen. Gleichwohl haben kirchliche Einrichtungen dieses Verbot mitunter umgangen und unter dem Vorwand von Wohltätigkeitseinrichtungen durchaus auch Kredite vergeben. Ausgenommen von diesem offiziellen kirchlichen Zinsverbot aber waren Juden. Und so wandten sich Juden dem Geldhandel zu und konnten in diesem Bereich breite Erfahrungen sammeln. Und das kam ihnen im Zuge der gesellschaftlichen Umwälzung und dem Aufstieg des Bankwesens im 19. Jahrhundert zugute.
Die frühneuzeitliche Beschränkung der Juden auf den Geldhandel schlug also im Zuge der Expansion des Bankwesens im 19. Jahrhundert dialektisch in einen Startvorteil in der entstehenden Industriegesellschaft um. So war der Anteil von Juden im Banksektor tatsächlich überproportional hoch.
Dies wiederum führte in der Fantasie von Antisemiten zu ganz chimärischen Vorstellungen von Juden, zu Verschwörungstheorien und der Unterstellung, dass Juden über global vernetzte Banken nach der Weltherrschaft streben würden. Banken standen so in der Sprache des Antisemitismus für alles Negative dieser veränderten Welt. Und die Wortverbindung Bankjude wurde zu einem wirkungsmächtigen antisemitischen Schlagwort.
Der soziale Aufstieg vieler Jüdinnen und Juden führte schnell zu Neid und Missgunst derer, die von den Umwälzungen des 19. Jahrhunderts nicht profitieren konnten.
In Momenten von Angst vor Abstieg, vor Armut und Verelendung suchten die in der alten Ordnung Verhafteten nach Verantwortlichen. Sie flüchteten sich in den scheinbaren Halt von Traditionen, klammerten sich an die alten sozialmoralischen Werte und Normen. Mit Neid und Missgunst sahen sie den Erfolg von Teilen der zuvor verachteten und erniedrigten jüdischen Bevölkerung. Die Umwälzungen boten beste Voraussetzungen für die Suche nach Sündenböcken, die das Unverstandene erklärbar machen sollten.
Die heute wahrscheinlich bekannteste Familie, die als Sündenbock herhalten musste, ist die Familie Rothschild. Sie kam bereits in der letzten Podcast-Folge vor, in einer antisemitischen Rede von Heinrich dem 13. Prinz Reuß.
Zum Inbegriff der negativen Zuschreibung der semantischen Verknüpfung von Banken und Juden wurde die Familie Rothschild. Der 1744 in Frankfurt am Main geborene Meyer Amsel Rothschild war zunächst im Münz- und Antiquitätenhandel tätig. 1810 gründete er dann die Bank M.A. Rothschild und Söhne. Die Söhne wiederum gründeten Bankhäuser in London, Paris, Wien und Neapel. Und dieses familiäre und finanzielle Netzwerk war die Voraussetzung für den Aufstieg des Hauses Rothschild zur bedeutenden Finanzgruppe in Europa. Folglich wurde das Haus Rothschild seit den frühesten antisemitischen Pamphleten zur zentralen Hassfigur.
Die Vorstellung des Finanzjudentums hält sich bis heute. So beschreibt die Amadeo-Antonio-Stiftung in ihrem zivilgesellschaftlichen Lagebild Antisemitismus Nummer 11, es gäbe die weit verbreitete Vorstellung, die USA wären von den Juden kontrolliert.
Schließlich ist die Überzeugung verbreitet, die Juden säßen in der Wall Street. Die Wall Street, das Zentrum der amerikanischen Bankenwelt, liegt an der Ostküste der USA. Anti-Amerikanismus wird antisemitisch, wenn die USA mit ominösen geheimen Mächten und Strippenziehern im Hintergrund in Verbindung gebracht werden.
Auch auf den Friedensdemonstrationen gegen den Ukraine-Krieg finden teils rechte und linke Milieus zusammen, die sich im Anti-Amerikanismus einig werden und gemeinsam eine Querfront bilden, so die Amadeo-Antonio-Stiftung.
So werden die Ukraine und insbesondere der Präsident Zelensky als kriegsbesessen und die USA als kompromissloser Profiteur der Situation dargestellt, während Russlands Aggressionen zwar benannt, aber in den Hintergrund gerückt werden. Deutschland wird dabei als Spielball der USA und deutsche PolitikerInnen werden als StrippenzieherInnen dargestellt, die ausführten, was die USA vorgebe. Leidtragend sind in dieser Logik vor allem die deutschen BürgerInnen.
Auf einer Demonstration in München gegen die Sicherheitskonferenz am 19. Februar 2023 wurde gemäß der Amadeo-Antonio-Stiftung ein Plakat gezeigt, auf dem Selenskyj als Krake dargestellt wird, die von den USA gesteuert wird. Die Krake ist ein weiterer eindeutiger antisemitischer Code, hier verbunden mit Anti-Amerikanismus.
Das Finanzjudentum oder Weltjudentum als eine vereinheitlichte Gruppe, in der alle Jüdinnen und Juden gemeinsam agieren, das ist ein Feindbild, das sich auch im 20. Jahrhundert fortsetzte. Professor Dr. Frank Bajor, wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Holocauststudien am Institut für Zeitgeschichte München-Berlin, dazu.
Also der Antisemitismus im 20. Jahrhundert knüpfte zunächst eine Entwicklung des Antisemitismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an. Das heißt, Judenfeindschaft wurde nicht mehr mit religiösen Motiven begründet, Juden vielmehr als in Anführungszeichen Rasse eingestuft, mit dem Ziel, sie aus den jeweiligen Mehrheitsgesellschaften hinauszudrängen und die Ergebnisse der jüdischen Emanzipation des 19. Jahrhunderts zu revidieren. Im 20. Jahrhundert kamen dann allerdings vor allem im Gefolge des Ersten Weltkrieges verschiedene Elemente hinzu. Also das heißt, der Antisemitismus verband sich verstärkt mit Nationalismus, Verschwörungstheorien, Gewalt und auch mit einem militanten Anti-Bolschewismus bzw. Antikommunismus.
Eine dieser Verschwörungstheorien, vielleicht die bekannteste, sind die Protokolle der Weisen von Zion.
Sind ein Anfang des 20. Jahrhunderts wahrscheinlich von Personen im Umfeld des russischen Geheimdienstes verfasstes und frei erfundenes antisemitisches Pamphlet, das Juden, hier personifiziert durch eine angebliche jüdische Geheimgesellschaft, die Weisen von Zion, umfassende Weltherrschaftspläne unterstellt, unter anderem durch die Auslösung umfassender Wirtschafts- und Finanzkrisen.
Da ist sie wieder, die geheime Elite.
Ganz genau. Der Mythos der geheimen Elite, den wir schon in unserer letzten Folge angesprochen haben, funktioniert beliebig gekoppelt mit Freimaurern, Illuminaten. Hauptakteure sind aber eben immer Juden. Auch Hitler nahm in seiner Schrift Mein Kampf ausdrücklich Bezug auf die Protokolle und der NSDAP-Chefideologe Alfred Rosenberg veröffentlichte 1923 die Schrift Die Protokolle der Weisen von Zion und die jüdische Weltpolitik, in der er alle Entwicklungen nach dem Ersten Weltkrieg als Umsetzung der in den Protokollen genannten Ziele darstellte.
Das ist natürlich geschickt, die Ereignisse im Nachhinein als Teil eines angeblichen Plans umzudichten. Ob es sich bei den Protokollen um ein authentisches Dokument handelte, war für die Nationalsozialisten letztlich auch gar nicht relevant, so der Historiker Michael Hagemeister in Helmut Reinalters Handbuch der Verschwörungstheorien. Man berief sich einfach auf ihre innere Wahrheit, weil sie ein ohnehin existierendes Feindbild bestätigten. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs setzte sich die Rolle der Juden als Sündenböcke fort.
Vor allem im Deutschen Reich, aber auch in Österreich und Ungarn, machte die politische Rechte Juden als Sündenbock nicht nur für die Kriegsniederlage verantwortlich, sondern auch für revolutionäre Nachkriegsbewegungen und die Demokratisierung vormals monarchisch-autoritär regierter Staaten. Das vom amerikanischen Präsidenten Wilson verkündete sogenannte Selbstbestimmungsrecht der Völker hatte nach dem Ersten Weltkrieg insofern fatale Nebenwirkungen, als es einen Drang zu ethnisch homogenen Nationalstaaten auslöste. Dabei gerieten dann die Juden als Minderheit in das Fadenkreuz von Bewegungen, die eine Nation als völkische Gemeinschaft zu definieren suchten. Bolschewismus und Kapitalismus wurden verschwörungstheoretisch als internationalistische jüdische Erfindungen definiert und der Antisemitismus wurde zum Kitt einer rechtsradikalen Subkultur, etwa in Deutschland.
Wie war das für die Jüdinnen und Juden selbst, die ja Teil der deutschen Gesellschaft waren? Nach dem Ersten Weltkrieg, Ex-Soldaten, Nachbarinnen, Ladenbesitzer, wie war das hier in Bayern?
Für viele Juden wirkte sich die Radikalisierung des Antisemitismus nach dem Ersten Weltkrieg sehr massiv in ihrem Lebensalltag aus. Das jüdische Leben in Bayern vor und nach dem Ersten Weltkrieg war dafür typisch. In der sogenannten Prinzregentenzeit vor dem Ersten Weltkrieg galt Bayern, jedenfalls wenn man sich die deutsch-jüdische Presse ansieht, als Hort der Gemütlichkeit, also ein Schlüsselbegriff, der da immer wieder zitiert wird, unser gemütliches Bayern. Und die bayerischen Bergdörfer und Erholungsorte galten als klassische Reiseziele jüdischer Touristen, die gerne dabei Dirndl und Lederhosen trugen. Nach dem Ersten Weltkrieg, vor allem nach Niederschlagung der Münchner Räterepublik, hatte sich Bayern jedoch in einen antisemitischen Hexenkessel verwandelt.
Und hier wird deutlich, wie der Antisemitismus in der Münchner Mehrheitsgesellschaft vollends eskalierte.
In München wurden jüdische Bürger auf offener Straße gewaltsam attackiert. Typisch für das hohe antisemitische Gewaltniveau waren auch häufige Schändungen jüdischer Friedhöfe oder auch religiöser Einrichtungen. Und während des Hitlerputsches im November 1923 hatten die Münchner Nationalsozialisten Verhaftungslisten mit den Namen prominenter Juden zusammengestellt und einige auch schon verhaftet. Die Regierung Karl praktizierte in Bayern eine antisemitische gegen sogenannte Ostjuden gerichtete Abschiebungspolitik. Und in vielen Touristenorten wurden jüdische Touristen mit Hakenkreuzen empfangen, angepöbelt und durch antisemitische Ortsschilder vergrault.
Es gibt also verschiedene Perspektiven von Tätern in der NS-Zeit und von Opfern. Was bedeutet das heute für die deutsche Erinnerungskultur? Das haben wir Dr. Mirjam Sadow gefragt, Direktorin des NS-Doku-Zentrums München und Mitglied der BRDW.
Also ich glaube, in der Aufarbeitung der NS-Geschichte gab es ja unterschiedliche Phasen. Es gab die Phase, in der erstmal die Täter sehr im Fokus waren und erst sehr spät auch die Perspektive der Opfer thematisiert wurde. Das tauchte dann in Deutschland so in den 90er Jahren wirklich auf, kam aber gerade von Historikerinnen und Historikern, die eben selbst Überlebende waren oder eben aus dem jüdischen Kontext kamen. Und mit Saul Friedländer ist es ja dann zusammengekommen oder zusammengenommen worden. Und vor allem eben natürlich auch die Frage derjenigen, die zugeschaut haben, die irgendwie mitgemacht haben, aber eigentlich nicht wirklich Täter oder Opfer waren. Und ich finde ganz wichtig, dass diese unterschiedlichen Perspektiven, dass immer wieder daran erinnert wird, weil man sehr schnell sozusagen dieses ganze System aus dem Blick verliert. Dass es manchmal auch schon reichte, wenn man irgendwie profitiert hat und mitgemacht hat. Und dass aber eben auch die Täter Menschen waren, Väter waren, Söhne waren, Freunde waren und nicht irgendwelche Monster. Das ist etwas, was so eine Meinung, die dann oft so auftaucht, naja, die Nazis, die waren ja was ganz, ganz anderes und das stimmt aber nicht. Wenn man jetzt den Holocaust und dann aber eben auch im Kontext andere Genozide sich anschaut, ja, es gibt halt viele Tätergeschichten. Und gleichzeitig aber danach zu sagen, ja, die Opferperspektive ist eine ganz wichtige. Das heißt, dass wir die Geschichte der Opfer nicht nur aus der Perspektive des Systems erzählen, sondern dass wir ihre Stimmen hören.
Der Holocaust. Warum reichte eine Vertreibung von Jüdinnen und Juden nicht mehr aus, wie in den vorangegangenen Jahrhunderten? Warum strebten die Nationalsozialisten ihre totale Vernichtung an? Frank Bajor.
Der Antisemitismus der Nationalsozialisten und deren Politik waren nach 1933 in eine Herrschaftsausübung eingebunden, die nichts weniger als die Gestaltung von Ewigkeit anstrebte. Die Nationalsozialisten wollten die Letzten in Deutschland sein, die Geschichte machen. Nach ihnen sollte nichts mehr kommen als das ewige, tausendjährige Reich, von dem Hitler mehrfach gesprochen hatte. Dem Nationalsozialismus ging es deshalb nie um eine pragmatische Gestaltung der Gegenwart, analog der demokratischen Vorstellung einer Herrschaft auf Zeit. Vielmehr sollten alle drängenden Probleme der Gegenwart final gelöst werden, und dementsprechend spielte auch das Wort Endlösung eine Schlüsselrolle unter den NS-Begriffen in der nationalsozialistischen Kommunikation. Nicht zuletzt auch die sogenannte Endlösung der Judenfrage. Nun, wer die Ewigkeit anstrebt, hat naturgemäß in der Gegenwart nie Zeit, lehnt Kompromisse weitgehend ab und tendiert dazu, Gegenkräfte und Rückschläge durch ein immer radikaleres Vorgehen überwinden zu wollen. Dies erklärt, warum es in der nationalsozialistischen Judenverfolgung nach 1933, die ja zunächst auf die Vertreibung der Juden aus Deutschland ausgerichtet war, kein Innehalten gab, weshalb sich das NS-Regime niemals mit bloßer Diskriminierung, Vertreibung, Ausplünderung von Juden zufrieden geben konnte. Mit jedem Anschluss oder militärischen Eroberung eines Landes vergrößerte das NS-Regime die Zahl der Juden in seinem Machtbereich, sodass die Logik von Endlösungen am Ende in einem präzedenzlosen Massenmord kulminierte. Der Antisemitismus allein erklärt diesen Vorgang noch nicht. Es bedurfte vielmehr auch eines antihistoristischen, auf die Gestaltung von Ewigkeit ausgerichteten Denkens, in dem das Utopische, nämlich die sogenannte Endlösung der Judenfrage, dann tatsächlich Realität werden konnte.
Wenn wir noch einmal auf München blicken. Neben dem weit verbreiteten Antisemitismus in der NS-Zeit gab es, wie immer wieder betont wird, auch Widerstand gegen das NS-Regime. Berühmt dafür sind die Geschwister Scholl, die unter anderem hier an der LMU München regimekritische Flugblätter auslegten und dafür letztendlich mit dem Leben bezahlten.
Heute erinnert ein vor dem Haupteingang in den Boden eingelassenes Denkmal an sie. Warum werden gerade die Geschwister Scholl so hervorgehoben? Mirjam Sadorf dazu?
Ich glaube, es hat gerade in München natürlich viel damit zu tun, dass es einen lokalen Bezug gibt. Aber es hat auch mit der Aufarbeitungsgeschichte zu tun. Also die Geschichte der Geschwister Scholl ist halt sehr, sehr früh. Das ist eines der ersten Bücher, das in Deutschland zu dem Thema publiziert wird und jetzt in großer, sozusagen jetzt von einer großen Leserinnenschaft gelesen wird. Und es ist ein bisschen eine Geschichte der, ja, dieses Gefühls, das sind sozusagen, die waren Teil unserer Gruppe. Sie sind christlich, sie sind deutsch, das liegt alles irgendwie sehr nahe. Und da, glaube ich, konnte man sich einfach sehr früh schon damit identifizieren und das hat seine Geschichte.
Einen jüdischen Widerstand gab es auch. Seine Vertreterinnen und Vertreter sind aber weit unbekannter.
Wenn man gerade an den jüdischen Widerstand denkt, ist es besonders erstaunlich, dass es dazu eigentlich überhaupt kein Bewusstsein gibt. Also dass darüber nicht gesprochen wird, dass ganz viele der Dokumente, der Tagebücher aus den Ghettos, der Aufzeichnungen, die unmittelbar nach 1945 erschienen sind, dass all diese Sachen nie auf Deutsch erschienen sind, bis vor kurzem. Dass es überhaupt kein Interesse oder kein Bewusstsein dafür gab, während es in anderen Kontexten, zum Beispiel in Israel, natürlich schon der Fall war. Und jemand wie Abakovna eine ganz zentrale Figur auch für die Nachkriegsgeschichte war. Man hat sich nicht wirklich, also ich glaube, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass es eben auf Jiddisch war, dass es aus dem osteuropäischen Kontext kam und dass man sich eigentlich sozusagen mit dieser Breite der jüdischen Kultur und mit dieser Breite des Erlebens des Holocaust in dem jüdischen Kontext eigentlich gar nicht wirklich auseinandersetzen wollte.
Die große Bekanntheit der Geschwister Scholl ist aber für unseren Podcast auch aus einem anderen Grund interessant.
Ja, hallo, ich bin Jana aus Kassel und ich fühle mich wie Sophie Scholl. Da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versammlung anmelde. Ich bin 22 Jahre alt, genau wie Sophie Scholl, bevor sie den Nationalsozialisten zum Opfer fiel. Ich kann und werde niemals aufgeben, mich für Freiheit, Frieden, Liebe und Gerechtigkeit einzusetzen.
Das war die berühmt-berüchtigte Jana aus Kassel.
Was bewegt einen dazu, sich derart selbst zu überhöhen? Ist es Geschichtsvergessenheit, die solche schiefen Vergleiche mit Widerstandskämpferinnen oder auch Opfern des Holocaust ermöglicht? Das sagt uns die Psychologin und Verhaltenswissenschaftlerin Dr. Marina Czerniewski, Expertin für Antisemitismus und Diskriminierung sowie Antisemitismusprävention.
Ich sehe darin keine Geschichtsvergessenheit. Darin sind ja nicht die vergessenen Bilder drin, sondern sehr klare Opferbilder, sozusagen auch Selbstviktimisierungsvorstellungen, auch Widerstand gegen die Deutung der Geschichte und das sich hineinversetzen in die Opferrolle, die aber nicht erst ab jetzt entstanden ist oder jetzt in der Pandemie entstanden ist, sondern das sind Rollenverankerungen, die es ja schon gab. Diese Mischung von Selbstopfer sein, Geschichte umschreiben wollen, Widerstand zu empfinden, auch zu leisten gegen die machtvolle, so wie sie wahrgenommen wird, die angeblich machtvolle Deutung der Geschichte und der Rollenverständnisse. Ich glaube, das erzeugt genau diese Mischung, die dazu führt, dass Menschen bereit sind zu verfügbaren historischen Rollen und Vorstellung zurückzugreifen, zurückzukommen und diese dann auch einzusetzen als Mittel. Wenn ein junger Mensch sich in die Position von Sophie Scholl versetzt oder Anne Frank, heißt das nicht, dass die Geschichte vergessen wurde. Es heißt für mich, dass diese sehr spezielle Geschichte nicht verstanden wurde, nicht verbunden wurde, nicht integriert wurde. Dass die Geschichte getrennt und separat vom eigenen Leben, von eigenen Familienbiografie Bestand hatte. Vielleicht im Geschichtsunterricht. Glauben Sie wirklich, dass das reicht, im Geschichtsunterricht faktisch informiert zu werden oder Zeitzeuginnengespräche geführt zu haben? Reicht das, um dieses Wissen an sich heranzulassen und dann dieses Wissen auch in den Einklang zu bringen mit Familiennarrativen und Familiengeschichten und mit Vorstellung der eigenen Opferschaft in einem von der sozusagen deutschen Nation damals entfesselten Krieg und Vernichtungs
Und an welcher Stelle werden solche Vergleiche antisemitisch?
Menschen vergleichen sich mit Opfern, weil Menschen sich als Opfer sehen. Als die eigentlichen Opfer. Diese Täter-Opfer-Umkehr ist ein konstitutives Element von Post-Shoah-Antisemitismus, also dem sogenannten sekundären Antisemitismus und dem Antisemitismus, der die deutsche Gesellschaft durchzieht und somit auch bei Jüdinnen und Juden in unterschiedlichen Formen landet, in Form von Entgleisungen, sprachlichen Andeutungen bis hin zu Übergriffen.
Und wie erfahren Jüdinnen und Juden das?
Ich glaube, diese historischen Gegebenheiten sind ja keine abstrakten Geschichten, sondern sie haben mit Lebensbiografien von Familien, von Menschen zu tun und auch mit sehr, sehr tiefen Schmerzen, mit sehr tiefen Spuren, was Menschen nicht zu Opfern macht. Also Juden und Jüdinnen sind in dem Sinne keine Opfer, das ist kein Statussymbol, sondern sie sind natürlich selbstgestaltende, selbstbestimmte, selbstbestimmende AkteurInnen und Akteure. Aber sie haben in kollektiver Weise die, ja, würde ich sagen, eine jede erste Familie, nahezu alle, einen Bezug zu diesem Geschichtskapitel. Und das heißt nicht, ich habe das mal im Geschichtsunterricht gelernt, sondern es heißt, die Großeltern sind vergast worden oder es heißt, sie wurden deportiert oder es heißt, sie sind in einem anderen Land untergekommen oder sie kommen aus einem anderen Land und leben hier in Deutschland. Das trifft ja die eingewanderten Jüdinnen und Juden auch, die ebenfalls Shoah-Geschichten mitbringen, auch wenn ein bisschen anders oftmals, weil die Shoah bekanntlicherweise die Ländergrenzen überschritten hat und sich in Europa, aber auch außerhalb von Europa manifestierte und somit auch viele Menschen einfach bis heute tangiert. Und das ist eine ganz andere Ausgangsbedingung und Ausgangslage. Aber diese Unterschiedlichkeit und diese Spezifik wird institutionell und strukturell seit Jahrzehnten nicht mitgedacht. Und wenn es sich heute vielleicht nicht mehr so offen zeigt oder viel weniger relevant ist als für die erste Generation der Überlebenden beispielsweise, die sich in diesem Land hier wiederfanden und medizinische Hilfe oder Therapie bei ehemaligen Nationalsozialisten in Anspruch oder sich sozusagen, die sich in dieser Gesellschaft Seite an Seite mit ehemaligen Tätern, also kurzum, die Gefühlserbschaften des Nationalsozialismus und der Shoah sind bis heute präsent in Familien, sind auch sehr markant.
Was ist in der deutschen Erinnerungskultur schiefgelaufen, dass solche Vergleiche mit Widerstandskämpferinnen oder mit Opfern des Nationalsozialismus überhaupt entstehen können? Mirjam Sadov dazu?
Ich glaube, die Erinnerungskultur kann einiges machen oder eben dieser Umgang mit der Geschichte kann einiges machen. Also jetzt in einem produktiven Sinn Arbeit für eine Demokratie oder für ein demokratisches Verständnis. Aber sie kann natürlich immer missbraucht werden. Und das, was die QuerdenkerInnen da gesehen haben und wussten, das ist ein Thema, wo ein bestimmter Teil der Bevölkerung sich extrem provoziert fühlt, weil es eben auch eine Banalisierung der Holocaust-Erinnerung ist. Und das ist genau das, was die wollten. Ne? Die wollten natürlich genau diese Provokation. Also es ging jetzt nicht nur darum, sich als Opfer zu inszenieren und auf diesen Zug aufzuspringen, sondern es geht natürlich auch genau darum, da reinzugreifen, wo gefühlt sozusagen es dann in dem deutschen Kontext besonders wehtut oder eben auch dann eine besonders heftige Antwort kommt. Und das ist ja auch so passiert und das ist ja auch gut so. Ich habe die Aufgabe, die auf politischer Seite oder auch auf kultureller Seite da dann herauskommt, ist natürlich, dass viele Leute sich in der Corona-Pandemie alleingelassen gefühlt haben.
Ein weiteres Beispiel für die Banalisierung der Holocaust-Erinnerungen auf Corona-Protesten sind die Ungeimpft-Sterne in der Anmutung von Judensternen. Sitzt der Antisemitismus in Deutschland wirklich so tief?
Der Antisemitismus hatte eine lange Geschichte in Deutschland, das wissen wir ja. Und es ist, glaube ich, ein Antisemitismus, der, wenn man jetzt ins 19. Jahrhundert schaut, unglaublich vielschichtig ist. Der hatte eine Tradition vor 33 und dann konnten die Nazis natürlich gut damit arbeiten. Aber der war nach 1945 nicht weg und man hat sich auch nicht wirklich damit beschäftigt. Also es ist nicht so, dass in den Schulen dann sofort damit umgegangen wurde. Es hat ja sehr lange gedauert, bis die Thematik überhaupt an die Schulen kam und dann ging es häufig um die Verfolgung von Jüdinnen und Juden. Und deshalb hatten wir auch an der LMU schon vor 15 Jahren ein Projekt gestartet, wo es eben auch darum ging zu sagen, wir müssen auch eine ganz andere Geschichte erzählen. Und dass die jüdische Geschichte Teil der deutschen Geschichte ist, also Teil der deutschen Bürgertumsgeschichte, Teil der deutschen kulturellen Geschichte. Also, dass hier eine Normalität entsteht, dass man sagt, also das gehört zu Deutschland dazu, also als Kultur, als Tradition, als ethnische Zugehörigkeit. Und Das, glaube ich, hat sehr lange gedauert, oder das ist diese Bewusstwerdung, das kommt erst heute.
Deutschland hat heute eine zunehmend heterogene Gesellschaft. Und auch Rassismus tritt ganz offenkundig hervor. Gibt es da eine Verbindung?
Ich glaube, dass der Antisemitismus, der viel eben auch mit dem Rassismus zu tun hat, den es in Deutschland gibt. Und wenn Politikerinnen darüber sprechen, also so Themen verwenden wie Überfremdung, Begriffe, also die aus dem NS-Kontext kommen, oder Festung Europa, oder eben Phänotyp so oder so. Also ich glaube, man macht sich da was vor, wenn man denkt, damit befördert man nur rassistische Diskussionen. Das befördert auch den Antisemitismus. Also das hat originär miteinander zu tun und das sehe ich sehr problematisch.
Die Verbindung zwischen Antisemitismus und Rassismus, aber auch die Unterschiede, werden uns in der nächsten Podcast-Folge noch intensiver beschäftigen. Ein weiteres aktuelles Phänomen, das wir uns näher anschauen wollen, ist der israelbezogene Antisemitismus. Aktuell wird in den Medien häufig über Israel berichtet. Seit Monaten gibt es in israelischen Städten wöchentlich Massenproteste gegen die neue, alte Regierung Netanyahu. Sie richten sich unter anderem gegen die inzwischen verschobene Justizreform der Koalition, Angriffe auf Frauen und LGBTIQ-Rechte sowie gegen Veränderungen im Verhältnis von Religion und Staat. Das Regierungsprogramm sieht außerdem vor, jüdische Siedlungen in ganz Israel auszubauen und zu fördern, auch im Westjordanland. Die Besetzung ist völkerrechtswidrig, Israel spricht dagegen von umstrittenen Gebieten und treibt den Siedlungsbau weiter voran. Israel-Kritik aus dem In- und Ausland erscheint damit gerechtfertigt und eigentlich auf den ersten Blick auch klar von Antisemitismus abgrenzbar. Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Ich habe daher mit dem Historiker Professor Dr. Michael Brenner von der LMU München gesprochen. Er ist BRDW-Mitglied und Co-Leiter unserer Ad-Hoc-AG Judentum in Bayern in Geschichte und Gegenwart.
Ich habe gelesen, dass die Vereinten Nationen in den letzten Jahren Israel öfter wegen Menschenrechtsverletzungen gerügt haben als alle anderen Staaten der Erde zusammen. Wie erklären Sie sich das? Das ist doch durch die aufgeheizte Situation im Nahen Osten nicht allein zu erklären, oder?
Also es ist eine lange Geschichte, zumindest seit den 70er Jahren, in der die UNO, die verschiedenen Organe der UNO, Israel mehr kritisiert als alle anderen Staaten zusammen. Und daran sieht man natürlich schon ein Vorurteil, ein Bias. Denn Israel mag vieles falsch machen. Israel mag auch eine Politik praktizieren, die nicht immer nach dem Gusto der westlichen Welt ist. Und das kann auch nachvollziehbar und verständlich sein. Aber dass Israel öfter kritisiert wird als alle anderen Staaten zusammen, inklusive Staaten wie Syrien, und Irak und Iran und auch China und Russland, zeigt natürlich in gewissem Sinn, wie lächerlich diese Resolutionen sind und auch wie wirkungslos.
Wo fängt israelbezogener Antisemitismus an? Eine vielleicht unverhältnismäßige Verurteilung Israels ist noch kein offener Antisemitismus. Ist es der Tweet mit dem Aufruf Yalla Intifada von Fridays for Future International? Denn im Zuge der zwei bisherigen Intifadas, arabisch für sich erheben, wurden hunderte israelische Zivilisten getötet und übrigens noch mehr Palästinenser. Fridays for Future Deutschland distanzierte sich von dem Tweet. Seit jeher stelle sich Fridays for Future Deutschland klar gegen jede Form von Diskriminierung, einschließlich und nachdrücklich gegen jede Form von Antisemitismus. Ist es der Apartheidsvorwurf, den unter anderem Amnesty International erhoben hat? Immerhin werden Apartheids- und Kolonialismus-Analogien häufig mit einer Relativierung des Holocaust verbunden.
Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, ordnet den Apartheid-Vorwurf in einem Spiegel-Interview gemeinsam mit dem Pink Floyd-Mitbegründer und BDS-Anhänger Roger Waters ein. Zitat: Anders als in Südafrika unter dem Apartheid-Regime sind in Israel alle Staatsbürger rechtlich gleichgestellt. Was in Israel passiert, ist keine Apartheid. Es ist strukturelle Diskriminierung und Rassismus gegenüber der arabischen Bevölkerung. Und diese Probleme gilt es natürlich zu bekämpfen. Der Apartheidsbegriff erweckt den falschen Eindruck, dass im Kern des Konflikts zwischen Palästinensern und Israelis eine rassistische Ideologie stünde. Das ist nicht der Fall. Diese Lesart ignoriert, dass Israel ein Versuch von Juden ist, sich einen Ort der Sicherheit vor Antisemitismus zu schaffen.
Auch die BDS-Kampagne sieht Mendel kritisch. Der Dialog zwischen Israelis und Palästinensern werde von BDS unmöglich gemacht. BDS verhindere jegliche Annäherung.
Sein Gesprächspartner in diesem Interview, Roger Waters, sieht die BDS-Bewegung dagegen in der Tradition der Weißen Rose, wie er kürzlich äußerte. Gemäß der Süddeutschen Zeitung veröffentlichte er vorab zu seinem Konzert in München ein Video, das ihn und seine Frau Camila Chavez am Grab von Hans und Sophie Scholl im Friedhof am Perlacher Forst zeigt, wo er weiße Rosen niedergelegt haben will. Die Weiße Rose habe friedlich gegen ein tyrannisches Regime gekämpft, das die jüdischen Brüder und Schwestern ermordete, so Waters. Heute seien diese Brüder und Schwestern die Palästinenser.
Wie unterscheidet man nun berechtigte Kritik an der Politik Israels und israelbezogenen Antisemitismus?
Michael Brenner.
Erstmal würde ich sagen, dass das tatsächlich auf den Einzelfall ankommt. Ich glaube, es ist nicht leicht, hier klare Kriterien und klare Definitionen zu haben, sagen, dann lässt sich das entscheiden. Das ist Antisemitismus und das fällt jetzt nicht in die Kategorie. Jede Definition ist auslegbar, auch die Definition über Antisemitismus. Ich denke, was entscheidend ist, ist, ob die Argumente, die gegen Israel vorgebracht werden, sich auf klassische antisemitische Stereotypen berufen. Wir haben das in Karikaturen gesehen, wo Israelis, israelische Politiker oder vielleicht auch Armeegenerale oder so gezeichnet werden, wie wir es aus klassischen antisemitischen Karikaturen kennen. Dann würde ich sagen, auch wenn es manchmal vielleicht unbewusst von Seiten des Karikaturisten geschehen sollte, der sollte sich einfach besser informieren. Dann ist das Antisemitismus. Wenn plötzlich umgekehrt wird und die Juden zu Tätern werden und die Palästinenser sozusagen zu Juden, die in Ghettos und Konzentrationslager gesteckt werden, so heißt es dann ja oft, dann ist das meiner Meinung nach ebenso Antisemitismus. Wir sehen das bei Roger Waters, der genau dies macht. Das ist tatsächlich so ein Fall. Und das bedeutet natürlich, dass man nicht differenziert. Man setzt gleich den Holocaust mit dem von mir aus gerne Unrecht, kann man so sehen, dass den Palästinensern heute geschieht. Aber das ist nicht das gleiche Unrecht, überhaupt nicht gleichzusetzen mit dem Völkermord, mit dem Genozid an den Juden in den 1940er Jahren.
Bei aller Vermischung von Israel-Kritik und Antisemitismus auf Demonstrationen weltweit, Antisemitismus bleibt auch ein originär deutsches Problem. Mirjam Sadov.
Natürlich gibt es in unterschiedlichen Gruppen, jetzt auch in postmigrantischen Gruppierungen, je nachdem, wenn jetzt Leute aus dem Nahen Osten kommen, die sind mit einer ganz anderen Kritik am Staat Israel aufgewachsen. Das bringen die mit. Das muss thematisiert, kontextualisiert werden, besprochen werden. Aber wir können das nicht als ein Problem auslagern. Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, der Antisemitismus ist auch in der deutschen Mitte sehr gut verankert. Und vor allem ist auch ein großes rechtsextremes Problem. Und da jetzt sozusagen so eine Form von Schuldabwehr jetzt zu sagen, na, der kommt jetzt nur mehr als Import, ist ja Quatsch. Zumal wir ja als Europäerinnen uns also jetzt nicht vergessen sollten, der Import kam ja von uns. Also der Antisemitismus wurde ja erst aus Europa in zum Beispiel den Nahen Osten und andere Kontexte exportiert. Im 19. Jahrhundert, ne, da tauchen dann zum Beispiel Ritualmordbeschuldigungen in Damaskus auf. Das war ein europäischer Export. Und damit sollten wir uns auch beschäftigen.
Und wie steht es um den deutschen Antisemitismus aus der Perspektive einer Psychologin und Antisemitismus-Expertin? Marina Czerniewski.
Die Einschätzung des Ausmaßes von Antisemitismus beruht auf mehreren Quellen. Wir können auf Einstellungsforschung genauer schauen und von antisemitischen Einstellungen der hiesigen Bevölkerung ausgehen. An sich eine sehr wichtige Quelle. Es gibt auch eine stabile Forschung dazu. Aber es reicht nicht aus, um sich ein komplexes Bild, ein umfassendes Bild zu machen. Wir können auf polizeiliche Statistiken schauen, aber auch auf zivilgesellschaftliche Statistiken, auf Monitoring, von Online-Hetze, von Übergriffen, Straftaten und Vorfällen unterhalb der strafrechtlichen Relevanz. Auch das ist eine sehr, sehr wichtige Quelle, aber auch sie reicht alleine nicht aus, um sich ein umfassendes Bild von Antisemitismus zu machen. Wir können uns auf Studien beziehen, die neuerdings sich aktualisieren und auch zunehmend entstehen, die sich dem Thema annehmen, so wie wir es auch tun, wie Antisemitismus sich in institutionellen Kontexten manifestiert und wie diese Institutionen wie Schule, Kindertageseinrichtungen, Behörden mit antisemitischen Strukturen umgehen. Wir können auf die betroffenen Berichte schauen und ihnen Raum geben und ihnen zuhören. Also das sind alles unterschiedliche Quellen und die werden uns einschließlich der historischen Forschung unterschiedliche Vorstellungen vermitteln, was Antisemitismus nun sei. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir in der Lage sind, auch ohne dass die Betroffenen sprechen müssen und dass wir sozusagen über die Betroffenen daran gehen, dass wir in der Lage sind, uns zu befragen auch unser Umfeld genauer anzuschauen und in die Position hineinzuschlüpfen, die fragend ist. Wo sehe ich selbst antisemitische Tendenzen in Sprache, in Bildsprache, im Diskurs, am Stammtisch, in der Familie? An welchen antisemitischen Strukturen partizipiere ich selbst? Beteilige ich mich aktiv oder passiv? Wo schweige ich weiterhin? Was sind Traditionslinien, die vielleicht meine Sicht und meinen Umgang mit Antisemitismus beeinflussen? Ich glaube, das sind alles sehr, sehr wichtige Fragen, die sich an uns richten müssen.
Gemäß der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern gab es 2022 im Freistaat 422 antisemitische Vorfälle. Von gezielten Sachbeschädigungen an Gedenkorten über antisemitische Inhalte auf Demonstrationen bis hin zu einem versuchten Brandanschlag auf die ehemalige Synagoge im oberfränkischen Ermreuth. Hass und Hetze gegen Jüdinnen und Juden vermischen sich dabei auch mit weiteren, nicht nur antisemitischen Themen. Die Politikerin und Publizistin Marina Weißband etwa berichtet:
Ich bekomme, glaube ich, genauso viel Hass und Hetze wie andere eher linke Frauen online, die sich politisch engagieren, auch. Und das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Vieles ist davon antisemitisch geprägt, vieles ist sexistisch geprägt, manches ist ausländerfeindlich und ganz vieles ist einfach nur, weil ich in der Öffentlichkeit stehe und politisch bin. Der Versuch, Menschen mundtot zu machen, gerade wenn sie aus Minderheiten stammen, indem man ihnen einfach keine Lust mehr darauf macht, online zu sein, ist nicht neu, funktioniert bei mir aber nicht gut.
Trotz eines zunehmenden Antisemitismus gibt es in Deutschland heute wieder ein vielfältiges jüdisches Leben. Marina Weißband dazu:
Ich glaube, dass das jüdische Leben sich nur von außen in Deutschland über Antisemitismus definiert. Jüdisches Leben ist ja reich an eigener Religion, eigenen Feiertagen, eigenen Witzen, Humor, Kultur. Wir haben Traditionen, die wir jetzt gerade erst wieder aufarbeiten und aufbauen. Ganz, ganz vieles machen wir zum ersten Mal wieder seit vielen Jahren in Deutschland. Und das ist schön und reich. Ich würde sagen, dass jüdische Kultur auch weit über die Religion hinausreicht, weil ich zum Beispiel in einem atheistischen Haushalt erzogen wurde. Aber die Art, wie viel Wert auf Bildung gelegt wurde, wie selbstironisch der Humor war, wie viel Verbundenheit ich mit Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt spüre und geteilte Memes, geteilte Kultur gehen weit über die religiöse Verbindung hinaus.
Diesem vielschichtigen jüdischen Leben, das seit 1945 gerade auch in Bayern entstanden ist, widmet sich das zweite Projekt unserer Ad-Hoc-AG Judentum in Bayern in Geschichte und Gegenwart. Michael Brenner dazu:
Ich würde zunächst mal sagen, dass das jüdische Leben in Bayern heute eine sehr unerwartete Tatsache ist. Denn wenn Sie, sagen wir mal, 1945 oder auch 1950 Leute gefragt hätten, ob es denn in Deutschland überhaupt wieder jüdisches Leben geben wird, hätten wahrscheinlich die meisten, sowohl vielleicht Juden wie auch Nichtjuden, gesagt, eher nicht. Denn das schien nach dem Holocaust erstmal unvorstellbar. Und es gab dann aufgrund verschiedener, gar nicht wirklich geplanter Umstände eine Situation, die dazu führte, dass es einerseits osteuropäisch-jüdische Überlebende gab, die große Mehrzahl der jüdischen Gemeinden Anfang der 50er Jahre noch ausmachten, und wenige deutsch-jüdische Überlebende. Und die beiden gemeinsam haben natürlich dann die ersten jüdischen Gemeinden gleich nach dem Krieg wieder gegründet. Heute kommt dazu, dass Anfang der 90er Jahre relativ viele jüdische Flüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland und auch nach Bayern kamen und damit die sehr kleine, also wirklich winzige jüdische Gemeinschaft etwa verdreifachten, sodass heute wieder 13 jüdische Gemeinden in Bayern existieren und in zumindest den Großstädten, vor allem durch München, aber auch Nürnberg, Augsburg, Würzburg, ein Fundament für ein religiöses jüdisches Leben besteht, aber auch für kulturelle Aktivitäten.
Doch die Bedrohungslage für Jüdinnen und Juden bleibt und bestimmt immer in Teilen ihren Alltag. Das zeigt sich zum Teil online.
Wir haben gemeinsam mit der European Union of Jewish Students eine Klage bei Gericht eingebracht, wo es vor allen Dingen um die Klärung von zwei wesentlichen Punkten gehen soll. Zum einen um die Frage, ob Nutzende die Entfernung von strafbaren Inhalten von Social-Media-Plattformen wie Twitter verlangen können, auch dann, wenn sie selbst nicht unmittelbar beleidigt oder bedroht werden. Hintergrund des Ganzen ist, dass Hass und Hetze gegen JüdInnen im Netz immer mehr zunimmt, dass gerade in den sozialen Medien antisemitische Inhalte sich unglaublich schnell und weit verbreiten, diese Angriffe aber ganz oft gar nicht gezielt gegen einzelne Individuen stattfinden, sondern eben gegen die Gruppe der JüdInnen.
Das sagt die Juristin Anna Wegscheider von der gemeinnützigen Organisation HateAid, die sich für Menschenrechte im digitalen Raum und gegen digitale Gewalt einsetzt. Sie wird uns in der nächsten Folge wieder begegnen, wenn wir uns mit Hass und Hetze auseinandersetzen. Aber die Bedrohung von Jüdinnen und Juden gibt es eben nicht nur online, sondern auch auf offener Straße. So werden zum Beispiel jüdische Schulen bewacht und auch Synagogen treffen allerlei Sicherheitsvorkehrungen wie Schrankensysteme, wie am Flughafen am Eingang oder Überwachungskameras. Mirjam Sadov dazu.
Ich glaube, es gab lange wenig Bewusstsein dafür, dass bestimmte Einrichtungen, also jüdische Gemeindeeinrichtungen, Schulen etc., wie sehr die geschützt werden müssen und was das auch mit der Unsicherheitserfahrung, mit der Angst vieler Menschen, also was das auch macht. Also wenn ich mein Kind in eine Schule bringen muss, dass die immer geschützt werden muss, das tut ja ganz viel mit Menschen und dass das auch nicht normal ist. Also das einfach mal zu thematisieren, zu sagen, es ist eigentlich nicht normal, dass jüdische Einrichtungen geschützt werden müssen.
Dass diese Sicherheitsvorkehrungen unbedingt notwendig sind, hat das Attentat von Halle am 9. Oktober 2019 gezeigt. Während im Inneren der Synagoge in Halle rund 50 Gläubige den höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur begingen, eröffnete ein schwer bewaffneter Mann das Feuer auf die Tür der Synagoge, konnte aber nicht in die Synagoge gelangen. Daraufhin fuhr er weiter, erschoss wahllos eine Passantin und einen Gast in einem Dönerimbiss. Weitere Menschen wurden verletzt. Marina Czerniewski dazu.
Also erstmal zieht ein Attentäter von Halle in den Kampf gegen die Juden. Das sagt er sogar. Also ne, damit keine Missverständnisse entstehen. Sein Weltbild ist von einer radikalen Verschwörungsideologie geprägt, die antisemitisch ist. Und die Juden sind sozusagen das Gegenbild und das Feindbild. Das Weltbild ist manichäisch, in Schwarz und Weiß, in Gut und Böse aufgeteilt. Es hat eine sehr starke antisemitische Struktur. Und es ist nicht nur so, dass das abstrakt bleibt, sondern schlägt in Gewalt um und er ist bereit, Menschen zu ermorden. Von ihm gibt es noch eine Menge anderer Attentäter seiner Sorte. Nicht nur in Deutschland. Er ist ja ein Nachahmer in dem Sinne, einer rechtsextremen Ideologie, die immer konstitutiv antisemitisch ist, auch wenn Juden nicht direkt angegriffen werden. Auch NSU. Rechtsextremismus liegt ja eine grundsätzlich antisemitische Struktur zugrunde. Und da er Juden nicht bekommt, geht er weiter und will dann Menschen ermorden, auch ganz gezielt ermorden, die nicht in sein Weltbild passen und sucht nach Menschen, die er dann auch rassialisiert, die anders sind, die nicht deutsch sind, in dem Sinne auch Muslime, die er ganz klar bei der Auswahl vom Kiezdöner in Betracht zieht als Opfer, beziehungsweise eigentlich als Täter, weil er bringt sie ja als Täter um. Weil sie kein Recht haben auf das Leben. Natürlich sind da Mechanismen am Werk, die sowohl Antisemitismus als auch Rassismus betreffen. Aber es ist trotzdem wichtig, den Ursprung seiner Tat und seines Weltbildes zu sehen und auch ganz klaren Wunsch, Juden umzubringen und zu vernichten.
Und von den antisemitischen Vorfällen auf Corona-Protesten bis hin zu realen Attentaten ist diese Bedrohungslage und auch ein Unverständnis von Seiten der Mehrheitsgesellschaft für Jüdinnen und Juden Alltag. Marina Czerniewski.
An diesen Protesten wird das besonders fühlbar, besonders sichtbar, wie sich das klassische antisemitische Wissen, so die klassischen antisemitischen Topoi, vermischen und verbinden mit sozusagen sekundärantisemitischen Positionen und Überzeugungen. Ich glaube, viele Menschen haben abgewartet, haben sich dann gefragt, wann sind wir dran? Wann wird es wieder so? Und ich glaube, das, was wirklich Menschen dann auch beunruhigt, ist, dass die hiesige Mehrheitsbevölkerung das nicht sieht. Und an diesen Zeichen und Ansprachen und Demonstrationen vorbeiläuft und die Brisanz und die Dringlichkeit und die Gefährdung nicht sieht. Und dieses Nichtsehen, das schafft ja sowas wie eine sehr kalte Realität, in der Jüdinnen und Juden wissen, dass sie da eigentlich auf sich allein gestellt sind. Weil sie wissen etwas, sie sehen etwas, was die anderen nicht sehen. Und vielleicht auch, wo die anderen sich zum Teil konsequent verweigern, das zu sehen. Es gibt ja auch eine Form von Verweigerung, die nicht so absichtlich geschieht, sondern eine Form von, ja doch, einer Privilegierung, bestimmte Dinge nicht wissen zu müssen, nicht sehen zu können, vielleicht auch nicht zu wollen.
Während wir mitten in den Aufnahmen zu dieser Podcast-Folge sind, wird der in Verschwörungskreisen gefeierte Mediziner und Autor Sucharit Bhakdi vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen. Er hatte in einem Video-Interview mit dem Titel »Die Impfung, die Hölle auf Erden« laut Generalstaatsanwaltschaft zum Hass gegen Jüdinnen und Juden aufgerufen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung für die Partei Die Basis im September 2021 hatte Bhakdi außerdem verkündet, die Zulassung von Covid-19-Impfstoffen sei mit einem Endziel und einem zweiten Holocaust vergleichbar. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, nannte das Urteil empörend und sagte, zum wiederholten Mal sehe ich mich gezwungen, darauf hinzuweisen, dass Antisemitismus keine Meinung ist.
Wenige Tage zuvor drohte ein Mann dem Jüdischen Museum in München und dem Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur an der Ludwigs-Maximilians-Universität München mit einem Bombenanschlag. Die Droh-E-Mail war begleitet von antisemitischen Äußerungen. Die Polizei in München und in Berlin ermittelt wegen Volksverhetzung und Beleidigung gegen einen einschlägig polizeibekannten Berliner.
Von Antisemitismus im Alltag bis hin zu Drohschreiben und Attentaten, so haben wir heute gehört, spielen Verschwörungsmythen schon seit der Antike immer eine Rolle. Auch der Attentäter von Halle war eindeutig durch Verschwörungsmythen beeinflusst und nahm sich den Attentäter von Christchurch, Neuseeland zum Vorbild. In unserer nächsten Folge zu Hass und Hetze kommen wir noch einmal darauf zurück.
Und damit sind wir dem schwierigen Thema Antisemitismus und all den Verschwörungsmythen, die ihn seit jeher umgeben, auf den Grund gegangen. Vielen Dank an
Eva Haverkamp-Rott,
Adam Gittner,
Roman Deutinger,
Angela Vetter,
Maximilian Lang und Katharina Meister,
Barbara Stolberg-Rillinger,
Bernd Pefken,
Ulrich Wirber,
Frank Bajor,
Mirjam Sadov,
Marina Czerniewski,
Michael Brenner,
Anna Wegscheider,
Marina Weißbahn
sowie Michaela Eggert und Benjamin Schönfeld, die einige Textstellen für uns vertont haben.
Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Unsere Quellen haben wir in den Shownotes verlinkt. In der nächsten Folge geht es weiter mit Hass und Hetze. Hate Speech, die sich online zum Beispiel gegen Frauen, queere Menschen oder Menschen mit Migrationshintergrund richtet und die offline in der echten Welt zu realen Gewaltakten bis hin zu Attentaten wie in Halle oder Hanau führt. Wir sprechen unter anderem mit Anna Wegscheider vom Verein Hate Aid, der Betroffene juristisch unterstützt, mit dem Autor Max Czollek über rechte Kontinuitäten oder mit der Politologin Astrid Sevi über die Verrohung der Sprache in der Politik. Wir hoffen, ihr seid, sie sind, auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.